Podcast. House of Satoshi Podcast.
Bitcoin bedeutet finanzielle Freiheit, denn der Bitcoin-Besitzer hat die volle Kontrolle über sein Vermögen, ohne dass Banken oder Regierungen eingreifen können. Ein schöner Side-Effekt: Wer seine Bitcoin selber verwahrt, muss keine Gebühren zahlen. Gebühren fressen letztlich an der Rendite. Doch letztlich ist man nur finanziell unabhängig, wenn man auch genug Vermögen hat, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne finanzielle Sorgen. Über das, aber noch viel, viel mehr rede ich heute mit meinem Gast. Er ist Unternehmer, Investor, Content-Creator und betreibt den grössten Finanzblog in der Schweiz. Damit nicht genug, er hat auch mehr Followers auf YouTube, Instagram oder TikTok als alle Banken in der Schweiz dranbleiben. Willkommen zum House of Satoshi Podcast. Schön, bist du wieder dabei. Heute ist mein Gast Thomas Brandon Kovac, besser bekannt als Thomas, der Sparkoyote. Ciao Thomas, schön, bist du da.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin schon mega gespannt. Wir haben es vorher schon gehabt, ohne Skript geht es einfach spontan im Podcast.
Total. Und die Leute sind immer so erschrocken bei mir, also vor allem, wenn ich so die traditionellen Finanzmenschen reinhole. Aber ich muss doch wissen, was mich fragst. Und ich frage ja einen das, was er den ganzen Tag macht, oder?
Ich finde auch, du hast meistens eine bessere Antworten, weil du weißt, dann es kommt. Also, das ist Wissen, was du wirklich hast. Du hast dich nicht darauf vorbereitet. Und das hast du ja schon gehabt, das Wissen. Und du musst einfach nur abrufen können.
Das ist so. Du bist ja geübt. Du hast, ich habe es erwähnt, den grössten Finanzblog. Ich bin gestern mal dich stalken. Ich meine, Kopfverdecker. Du bist auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube. Dann kann man noch Abo lösen auf YouTube von dir. Du hast Newsletters. Also nur mal, was dein Finanz-Influencer-Business ist, oder? Huge.
Ja, ist jetzt bald 10 Jahre alt, 2016, damit durchgestartet. Das war so gerade nach dem Militär. Da war ich 3 Wochen, dann bin ich rausgeflogen. Und dann habe ich den Blog sparkoyote.ch gestartet und dann auch den gleichnamigen YouTube-Kanal ein Zeitchen später. Und so hat sich das alles entwickelt als eine Art finanzielles Tagebuch, wo ich über Erfolg, Misserfolg und transparent berichte. Also es ist nicht immer nur Geld verdienen, das schon auch, aber auch mal Geld verlieren. Ich war auch bei Celsius bei der Pleite dabei gewesen.
Hast du 40'000 Stutz verlochert, oder?
Ja, also jetzt rückwirkend sogar ja noch mehr. Ja. Oder weil der Bitcoin ist gestiegen, ich habe fast ganzen Bitcoin dort gehabt. Und ich habe ja irgendwie nur also so 20% etwa retour bekommen. Und das ist jetzt, also der Fiat-Betrag wird immer mehr, wenn der Bitcoin und Ethereum steigt. Und über so Sachen, die ich halt berichte, meine Learning-Style. Und es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt so zurückschaue auf alte Videos von vor 6-7 Jahren oder Blogbeiträge, dann sehe ich, hey, da habe ich gewisse Sachen richtig gemacht, die würde ich heute immer noch so machen, oder da habe ich Sachen komplett kreuzfalsch gemacht. Mhm. Aber, dass ich sie kreuzfalsch gemacht habe, das Learning gemacht habe, die Erfahrung gemacht habe, hat mir enorm geholfen, um die gleichen Fehler nicht jetzt nochmal machen, mit deutlich höheren Beträgen. Ich sage immer, mach lieber Fehler heute mit 100 Stutz, mit 1000 Stutz, je nachdem, was deine Verhältnisse sind, statt in 10, 15 Jahren mit 10'000, 100'000 oder mit noch ein paar Nullen mehr. Oder? Weil der Fehler bleibt der gleiche.
Ja, du hast ja mal gesagt, du willst mit 30 Millionär sein. Bist du es schon?
Ja, also ich
habe jetzt... Das ist auch noch schön, by the way, du bist sehr transparent.
Also ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann, aber so glaube mit 24 oder so ist es dann effektiv gewesen, haben wir dort mit meinem Dad zusammen live eine Glatze schneiden lassen. Also meine Freundin, jetzt Verlobte bald, Frau, hat uns beide eine Glatze geschnitten, okay. Mit Rasieren und alles, also on-stream live, das war glaube ich 3 Stunden Livestream gewesen. Und es war so für mich auch so gewesen, hey, gerade etwas Lustiges kombinieren. Ich habe noch nie eine Glatze gehabt. Ich muss ehrlich sagen, so eine Glatze ist eine sehr, sehr bequeme Frisur.
Du musst nicht mehr machen am Morgen, oder?
Und du kannst auch wirklich deine Kopfhaut pflegen mit Eingreme und so alles. Aber nein, also vom Thema weg. Nein, ja, die Million ist deutlich früher gekommen. Und ich tue ja eben transparent auch mein Aktiendepot, Investmentportfolio mit den Kryptos eigentlich. Also in dem Sinne Teil, dass die Leute halt sehen, hey, wie sieht meine Asset Allocation aus? Und das hilft natürlich auch so ein bisschen, den Leuten sich orientieren. Und auch wenn sie dann schauen wollen, hey, wie hat sich das überhaupt entwickelt? All die Videos, Blogbeiträge sind dann noch online. Und ich meine, auch auf YouTube zum Beispiel, da hast du einen Timestamp. Da kannst du nicht im Nachhinein faken oder so. So ein Timestamp ist einfach, der ist dort. Genau. Ich kann nicht sagen, hey, ich tue das Video jetzt uploaden auf den 21.01.2019. Das geht nicht, oder? Und das ist schon auch cool, oder? Da hast du so ein bisschen wie einen Track-Record, ich für mich selber, aber auch für die Leute, die dann später dazustossen und dann sagen, hey, komm mal schauen, was hat er überhaupt vor 4-5 Jahren gemacht, oder was ist die Entwicklung von dieser Person? Und das finde ich eigentlich noch ganz, ganz cool, oder?
Ja, ich bin gestern wirklich ein bisschen in dein Archiv gegangen, schauen, oder? Und Wie bist du eigentlich, ich habe in deinem Portfolio gesehen, glaube ich, 5% Bitcoin. Mhm. Wie bist du überhaupt auf Bitcoin gekommen? Weißt du, wie poppt bei dir das neue Thema auf? Und der Bitcoin ist wahrscheinlich in den letzten 4-5 Jahren mal bei dir aufgepoppt, oder?
Also ich bin ja aus der IT ursprünglich, habe die IT-Lehre gemacht.
Hast du ja bei der UBS sogar noch geschafft? Bist ja, du eigentlich ein Banker, ein IT-Banker?
Ja, aber in der IT halt, ja. Also. habe dort 4 Jahre Lehre gemacht in der UBS. Und auch schon während der Lehrzeit ist das Thema Bitcoin aufgekommen. Das ist so 2016 in der Lehre abgeschlossen. Dort hatte ich noch kein Bitcoin gehabt. Und das erste, als ich Bitcoin und Ethereum und noch Litecoin damals gekauft habe, war 2017 um den Dreh herum.
Warst du auf dem Höchstpreis dort, oder?
Genau, ja. Und, aber ich habe dort, wie soll ich sagen, dort habe ich schon Plus gemacht gehabt, habe aber nie verkauft. Bin dann in Shitcoins rein, oft. Und ja, die sind heutzutage noch teilweise also nichts wert oder sind halt gerockpoolt worden oder was auch immer. Da hat es ja den zweiten Run gegeben. Ja. Das ist dann so während eben so der Pandemie und so weiter gewesen. Und dort ist die Celsius-Geschichte passiert. Nochmal alles verloren. Also dort bin ich dann nicht mehr so krass auf Shitcoins, sondern hauptsächlich Bitcoin, Ethereum. Ja. Habe aber dann nicht, also not your key, not your coin, das nicht befolgt. Und jetzt ist eigentlich sozusagen der dritte, also ich sage mal der dritte Bullrun, noch mit dem würde ich sagen, wo ich hoffentlich alles richtig mache. Eigenes Hardware-Wallet, verteilte Wallets, also nicht nur eins. Und ich habe Private Keys. Und hast klar, hast vielleicht irgendwo schon noch Bitcoin bei Swissquote oder bei U. Aber das sind halt Schweizer Banken, da habe ich jetzt nicht so ein krasses Bedenken, absolut, wie jetzt bei Celsius jetzt rückwirkend. Und das war auch ein Learning für mich. Ich lese jetzt eigentlich immer die AGBs, wenn es um Geld geht. Okay. Also ich lese sie wirklich.
Okay.
Also auch dort, wo ich mit Relay ja dann kürzlich dann gestartet habe, das ist eigentlich gerade 3 Wochen nach der Celsius-Pleite. Ich habe nicht gesagt, hey, jetzt ist Bitcoin fertig, sondern es ist nicht wegen Bitcoin, dass ich das Geld verloren habe, sondern weil ich auch die Kasse drin hatte.
Richtig, genau.
Und habe dann gerade wieder gestartet, aber haben, bevor ich gestartet habe, mir genau die AGBs von Relay durchgelesen. Das ist dann auch wieder so ein Learning, das ich dann auch können, nicht nur auf Kryptos beziehen, sondern allgemein.
Also, ist auch Bank, AGBs, Produkte?
Ja, also AGB-Änderungen vor allem auch. Ja. Also, klar, tue ich jetzt nicht, wenn es 300 Seiten lang alles durchlesen, aber es gibt halt so Keypoints, wenn du weißt, wonach du suchst, sei es für Custody oder so Keywords, die du musst suchen wo relevant sind.
Ich meine, das ist relativ relevant, auch bei einem traditionellen Finanzprodukt. Ich meine, du machst einiges mit ETF und so weiter. Es gibt zum Beispiel auch ETPs auf Bitcoin. Und wenn man dort genau lesen, dann steht irgendwo ein bisschen geschrieben, dass gewisse ETPs auch könnten die Bitcoin-Vermögen verlenden, also wie sagst du, verleihen, oder? Wo wieder ein neues Risiko darstellen kann. Und du musst dir überlegen, will ich das Risiko, will ich nicht.
Es ist halt einfach Wertpapier, also ähnlich wie Wertpapierleihe. Ja. Du hast zwar schon Collateral, aber der ist auch nur zu einem gewissen Grad limitiert. Und dann gibt es halt von der anderen Seite, die was auslehnt, irgendwann einen Margin Call. Und wenn es dann klopft, oder? Und im Worst Case bringst du ja vielleicht nicht mal den Bitcoin zurück, sondern halt den Collateral, oder? Und das sind also Sachen, warum ich jetzt zum Beispiel immer sage, das ist jetzt allgemein, jetzt nicht nur Bitcoin oder so, ich versuche möglichst nah am Basis-Asset zu sein. Also das heisst, je mehr Derivate ich dazwischen schalte, umso weniger attraktiv wird es für mich, weil du hast mehr Zwischenhändler, die Geld verdienen. Ich sage nicht, dass Derivate schlecht sind. Ich tue auch Optionen handeln, Optionen verkaufen, Cash, Secured Puts, Calls und so weiter. Aber ich sage nur, ich möchte möglichst nah beim Basis-Investment bleiben. Und Bitcoin ist für mich, wenn du es im eigenen Wallet hast, tiefere Basis gibt es eigentlich nicht.
Oder? Ist es vielleicht auch, du redest ja auch immer von der finanziellen Freiheit, oder? Ich finde das auch etwas ganz erstrebenswertes Ziel, das ich jedem kann empfehlen kann, sich dem Weg anzuschliessen. Hat das für dich wie auch die logische Folge gehabt, dass du den Bitcoin musst selber kaufen musst? Weil das ist dann finanzielle Freiheit, Freiheit. Oder? Du bist der Bank-CEO sozusagen.
Ja, es ist vor allem, also so Freiheit ist vielleicht das falsche Wort, weil Freiheit finde ich schon sehr subjektiv, weil Leute können sich frei fühlen, obwohl sie nicht frei sind. Für mich ist es mehr, wie kann man das sagen, so, du bist keiner Gewalt untergeordnet in diesem Kontext. Du könntest, wenn du willst, ich kann dir Bitcoin immer senden jetzt in diesem Kontext. Das ist wie wenn ich Bargeld habe, ich kann dir das immer geben, solange wir physisch beieinander sind, oder? Da kann eigentlich wie niemand zwischenfunken, außer mit Gewalt. Oder? Aber das geht auch bei Bitcoin.
Das,
wenn du gewaterboardet wirst und irgendwann nicht mehr vertreibst, dann sagst du halt deine 12 oder 24 Wörter, wie du einfach sagst, schau, Ich will jetzt da nicht abverrecken, oder? Genau. So Herz ertönt.
Ja, ja, aber es ist so, ja.
Und das ist so ein bisschen das, was ich meine. Ja. Oder also so, es ist ähnlich wie beim Bargeld oder jetzt in diesem Kontext. Also das Einzige, was ich wirklich noch daran verhindern könnte, ist irgendeine Form von körperlicher, physischer Gewalt sozusagen. Und das ist halt in dem Sinn nicht, also für mich immer nicht die Freiheit unbedingt, weil das ist dann immer noch so deine Grenze, oder? Aber es ist halt die Kontrolle, die du hast. Mhm. Kontrolle ist vielleicht das bessere Wort. Du hast halt die volle Kontrolle sozusagen über deine Assets.
Warum hast du nur 5% Bitcoin? Es gibt ja andere, die 20, 30, 40. Ist das so ein bisschen, weil viele Finanzexperten sagen, ja, 1 bis 5% im Portfolio-Kontext macht Sinn? Oder fühlst du dich wohler? Willst du nicht mehr Risiko machen? Du hast recht viele Tech-Stocks drin, hast ein recht Tech-Bias. Was ist der Grund, dass es jetzt gerade 5% sind? Ist das rein Zufall?
Nein, also ich habe mir einfach gesagt, oder, es muss ein bestimmter Prozentsatz sein, wo wenn das Asset also so wirklich deutlich gut performt oder sehr outperformt, dass es dann Impact aufs Portfolio hat. Jetzt bei Bitcoin, Ethereum, weil das sind die zwei, die ich hauptsächlich habe und ich habe eigentlich keine Shitcoins mehr.
Aber du hast jedes Mal nicht gesehen, das Casino-Portfolio.
Ja, aber das ist mal das gewesen. Und dann habe ich eigentlich alles, was noch dort drin war, wo wirklich trashy ist, habe ich dann wirklich liquidiert, jetzt Anfangsjahr. Okay. Oder? Ja. Und gesagt, ich stecke es lieber in etwas rein, sei es jetzt Bitcoin, Ethereum oder auch andere Sachen, wo halt sinniger sind. Da haben wir auch gesagt, oder, die 5% für Krypto jetzt allgemein sind halt das Mindeste, weil wenn ich jetzt nur 1% habe, 0,5%, selbst wenn es sich verdreifacht, das bringt genau gar nichts.
Genau.
Oder, und wenn 5% hast und sich das verdoppelt, also ich meine jetzt, wenn jetzt mein Portfolio jetzt nur Krypto ist, ist jetzt schon bei 10%. Mhm. Aber ich habe nicht 10% effektiv davon investiert, vieles davon sind jetzt Gains, oder?
Genau. Lösest du die auf? Oder palst du das?
Also, nein, also aktuell laufen die Sparpläne, also 500 Stutz pro Woche Bitcoin fließt rein und 100 Stutz pro Woche Ethereum läuft rein, also etwa 600, also 2,4 pro Monat, die jetzt wirklich in Krypto reinfließen. Ich habe mir schon gesagt, dass ich vielleicht ab einem gewissen Point, also wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin wirklich auf 6-stellig würde gehen, einfach ein bisschen mitnehmen, aber nur damit die Asset Allocation, also das ist dann Rebalancing, ist dann wahrscheinlich bei 15 oder vielleicht sogar schon fast 20% wäre ich ab dem Point, dass ich einfach sage, hey, ich nehme ein bisschen etwas mit, aber aus dem Rebalancing-Grund. Ich würde das Geld dann rausnehmen und in etwas anderes reinstecken. Es geht dann weniger darum, dass ich nicht mehr davon überzeugt bin, sondern mehr, ich will meine Asset Allocation. Und für alle jetzt die zuhören, die vielleicht jetzt auch nicht nur im Bitcoin-Game dabei sind und jetzt nicht noch andere Investment haben. Also Asset Allocation ist einfach nur die Verteilung von deinen verschiedenen Investments. Also wenn ich jetzt Krypto haben, wenn ich Gold, Rohstoff habe, wenn ich Aktien, wenn ich ETFs habe, die Verteilung von diesen verschiedenen Assets. Also bei mir sind das zum Beispiel ungefähr 60% Einzelaktien, ungefähr 25% in ETFs und dann hast du noch die restlichen 15%, die sich auf Gold und Krypto verteilen.
Wie hast du dir das Wissen alles angeeignet? Ich meine, du bist... Ich behaupte, du weißt, du könntest jetzt an der Bahnhofstrasse rumlaufen über den Mittag, wo all die Banker rumlaufen, und ich behaupte, dass du als Nicht-Banker, bist ein IT-Experte, du hast dich mit dem beschäftigt, mehr weißt als viele Banker. Wie hast du dich mit dem Wissen, wie hast du das Wissen aufgebaut?
Also ich habe halt früh angefangen, also ich bin jetzt dann bald 10 Jahre, also an der Börse insgesamt, ich habe gerade mit 18 Jahren angefangen und schon ein bisschen davor auch mich beschäftigt damit, und ich werde dieses Jahr 28. Also es sind erstmal 10 Jahre, das muss man bedenken. Ja. Und das meiste Wissen tatsächlich, halt, ich bin ja fast Digital Native, habe ich über Videos, Blogs vor allem damals oder Foren gelernt, von anderen Investoren letztendlich, die über ihre Erfahrungen berichten und ihre Investments berichten. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, um auch wirklich den tiefer gehenden Knowledge und das Wissen beziehen, muss ich Bücher lesen. Mhm. Ich lese eigentlich ein Buch in der Woche. Das sind so 50 bis 55 Bücher im Jahr. Und das schon seit längerem.
Ja. Aber Wildtouren, also nicht nur über Finanzen?
Nein, ja, Wildtouren. Also so Finanzen ist jetzt vielleicht ein Viertel oder so. Der Rest ist so auch viel Unternehmertum, aber teilweise auch Lebensphilosophie. Also ich habe auch viele ältere Bücher gelesen, so, wo halt so Schriften, Letters from Seneca, also so, oder auch von Marcus Aurelius, das Meditation. Also weißt du, so verschiedene Sachen.
Absolut.
Aber trotzdem auch noch durchaus Finanzbücher, auch schon noch oft. Und ich habe jetzt ein paar Bücher von Florian Homm gelesen, hat mich auch interessiert, was er zum ganzen Thema Investment sagt. Er ist ja Ex-Hedgefonds-Manager und so. Da gibt es aber, finde ich, jetzt nicht so viel im deutschsprachigen Raum, wo... Das heisst, es gibt schon viele Amerikaner, aber ja, so wirklich jemand, der deutsch ist, der hat natürlich nochmal eine andere Sicht als ein Amerikaner, weil er halt
anders
ja, aufgewachsen ist, andere Kultur, ja, genau. Das heisst nicht, dass es schlechter besser ist, aber mehr so,
ja, ja, es ist,
der kulturelle Background ja, fließt dann halt auch ein bisschen in die Strategie ja, und halt, wie man denkt, drin. Und eben halt so habe ich mir das Wissen angeeignet und vor allem, was ich, also andere sagen, ja, das würde ich jetzt nicht so machen, aber ich bin immer so learning by doing gewesen. Also ich bin immer, eben, die erste Aktie, die ich gekauft habe, ich habe Mobile Zone gekauft, weil ich das Unternehmen kenne.
Aha.
Das ist der Grund gewesen.
Ja.
Das ist, ich habe die Aktie schon lange nicht mehr, ja, würde ich auch nicht mehr kaufen, aber so, für mich ist, dass ich einfach in Aktion trete, einfach mal machen, ist viel mehr wert, als jetzt da ständig überlegen, es muss der beste Broker sein, ich muss irgendwie zuerst mal das und jenes, sondern einfach mal machen. Und ich habe einfach in Erfahrung gebracht und mit vielen Leuten, die ich auch schon geredet habe, wenn du einfach ins Machen kommst, sei es jetzt auch bei Unternehmertum vor allem oder in einer Selbstständigkeit oder in der Karriere, du bist einfach so, das soll jetzt nicht überheblich sein, aber du bist besser als 90% von den anderen, weil die 90% tun zuerst einmal ein Jahr überlegen.
Genau.
Und dann machen sie vielleicht etwas. Und dann ist vielleicht aber der Moment, oder, wo viele sagen, du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Moment, und dann hast du Glück gehabt. Das Glück hast du wie verpasst in diesem Kontext, weil du einfach ein Jahr dich vorbereitet hast.
Ja, richtig.
Und das ist so ein bisschen meine Devise. Der Nachteil davon ist, du läufst halt öfters mal noch in etwas rein, wo du sagst, oh shit, das hätte ich schon vermeiden können, wenn ich ein bisschen überlegt hätte. Aber es sind auch wieder Learnings, die du es dann beim nächsten Mal dafür umso besser machst.
Ich glaube, da muss man einfach auch den Mut haben, wieder, also man muss eben auch können, auf die Schnauze fliegen. Ich glaube, der Mut hat zum, ja, ich fliege vielleicht auf die Schnauze, wieder aufstehen, daraus lernen und wieder geradeaus laufen, dazu stehen, auch wenn links und rechts mit dem Finger vielleicht gezeigt wird, die Frau mit dem Land. Ich habe letztens in einem anderen Podcast gesagt, ich bin nicht auf die Welt gekommen zum Verwalten, ich bin auf die Welt gekommen zum Gestalten, oder? Und das geht ja auch mit der finanziellen Freiheit. Oder ich meine, unser Leben ist zu kurz, zum, dass mir einer den ganzen Tag sagt, was ich machen muss, dass ich frustriert bin beim Arbeiten, dass ich nicht weiterkomme, auch geistig, körperlich, überall. Ich will ja weiterkommen, die Neugier können befriedigen, die ich kann. Gerade in die Richtung.
Ich hatte letztens ein sehr spannendes Gespräch, das war erst vor kurzem. Und zwar ist es so mehr oder weniger darum gegangen, oder so, in welcher Situation und in welchem Leben hast du eben Freiheit, die grösste Freiheit. Und zum Beispiel, ich bin jetzt finanziell frei bedingt, das kommt ein bisschen, ist Definitionssache. Aber ich bin sehr frei hinblickend dessen, ich kann den Tag durch machen, was ich will. Ich bin heute hier im Podcast, genau, weil ich Lust habe, weil es cool ist. Du warst letztes Mal bei mir im Podcast, beim Thomas Quatsch Podcast. Und für mich ist das Freiheit. Oder zum Beispiel, wir haben gestern im Lager haben Regal ausgebaut. Wir haben uns überlegt, wo wir mehr Regale hin, damit wir mehr Lagerplatz haben und so weiter. Haben wir entschieden, mache ich jetzt heute, machen wir jetzt zusammen heute, können wir jetzt machen. Und ich sage jetzt mal in der Schweiz zumindest oder in vielen anderen Ländern ist die höchste Freiheit, die du fast kannst haben, weil ich habe jetzt oberhalb von mir, ich habe keinen Chef so gesehen, weil ich kann auch sagen, wir machen jetzt das, dann machen wir das, weil ich in meinem Unternehmen halt Gründer und Geschäftsführer bin. Aber ich habe trotzdem noch Steueramt und ja, Gesetz, wo über mir stehen. Und an die muss ich mich halten, an die Autorität, wenn ich jetzt nicht irgendwie ins Gefängnis will, oder genau, ich was weiß. Also so banal es auch tönt, das ist so meine einzige Autorität, neben natürlich dann meiner zukünftigen Frau. Ich muss ihr natürlich auch noch gewisse Sachen
weiter. Ja, ich frage mich dann, wie du das machst. Wenn du, also das ist ja noch spannend, du bist ja, ich sage jetzt mal, ein fokussierter Tausendsasser, bewusst fokussiert. Das wissen viele Leute nicht. Du bist noch E-Commerce-Unternehmer. Du hast es gerade erwähnt, du hast das Lager. Ich bin dort gewesen, oder? Ich bin gerade, what the fuck ist da? es ist für mich ein grosses Lager. Also, was machst du alles? Also, nebst den Blogs, die man wissen, das ist ja eigentlich nur so, ich sage jetzt mal, Nebenjob.
Also, ich führe auch noch Amazing Toys. Genau. Wir haben einen Laden in Zürich an der 2. Straße 23. Nicht mal weit von da.
Ja, ja.
10 Minuten, nicht einmal ungefähr. Und nebenan halt auch noch das E-Commerce-Business. Und dort bist du eben im Lager gewesen, von dort versenden wir auch. Und ja, es geht halt um Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Merchandising, also alles so ein bisschen Nerdiges, ja. Trading-Card-Games, Magic auch. Und das verkaufen wir halt online und eben auch in einem Laden. Und das jetzt auch schon seit Jahren. Das sind immer so ein bisschen die zwei Geschäfte gewesen, die ich nebeneinander geführt habe. Also das eine eher als Medienfirma. Ja. Der Sparkoyote-Blog, Podcast und so weiter, YouTube-Kanal und das andere halt einfach E-Commerce und eben auch Retail, Einzelhandel letztendlich. Und ja, also eben das ist so ein bisschen das, was ich meine. Also ich habe mich frei dazu entschieden, diese zwei Geschäftstätigkeiten machen. Und es ist auch so ein bisschen mein Laster gleichzeitig, weil du hast gesagt Fokus, aber mein Fokus ist gesplittet.
Ja, ja.
Oder, und wenn ich jetzt am Lager arbeite oder an dem arbeite, dann leidet das andere darunter und umgekehrt. Aber das ist okay für mich, weil ich sage einfach so, es ist die Abwechslung, auch wo ich mir sage, hey, ich kann mir die Freiheit nehmen, die Abwechslung überhaupt zu haben, dass ich an zwei wirklich grundlegend verschiedene Geschäfte, eins ist rein digital, das andere hat auch eine ganze Logistik von, sei das jetzt Wareneingang, Ausgang, Lagerung und so weiter, Versenden. Wir haben jetzt auch jetzt, gerade gestern am Montag, hat jetzt jemand neu angefangen bei uns im Lager. Also das sind alles so Sachen, wo verschiedene Herausforderungen sind. Beim einen kann ich easy auch mit Remote-Workern arbeiten, beim anderen müssen physisch Leute in diesem Lager sein. Du kannst nicht remote von zu Hause, ich pack mal etwas ab. Oder?
Das geht nicht, ja.
Ja.
Wie schaffst du das alles? Eben, du produzierst recht viel Content, dann bist du eben mit deinem E-Commerce unterwegs, dann liest du jede Woche ein Buch, dann hast du eine Frau, du willst eine Familie gründen. Wie schaffst du das? Also schlafst du nicht mehr? Oder dann hast du noch zwei, drei Katzen, habe ich gelesen.
Drei Katzen.
Drei Katzen.
Und drei Rennmäuse.
Genau. Oder? Ines, wie machst du das alles? Bist du extrem digitalisiert, extrem effizient unterwegs? Hast du eine Herrschaft von Mitarbeitenden, 20 Mitarbeiter, keine Ahnung? Oder?
Also es ist eine Kombination aus allem. 20 Mitarbeiter sind wir noch nicht, aber hoffentlich in Zukunft definitiv sehe ich schon. Aber um das so ein bisschen kurz zu fassen, also das eine ist natürlich Delegieren. Mhm. Da habe ich über die letzten Jahre gelernt, gewisse Sachen fallen mir sehr schwer zum Delegieren. Nicht per se, weil es nicht geht und ich auch nicht weiss, dass es nicht geht, sondern weil ich es zu gerne mache.
Das wäre?
Also jetzt zum Beispiel gestern haben wir im Lager Sachen aufgebaut.
Ja.
Und also mich braucht es nicht beim Aufbau. Ich muss nur sagen, schau, das bauen wir hier auf. Ja. Das Kabelmanagement machen wir so. Und dann kann das jemand, wir sind das zweite, das dritte, manchmal das vierte im Lager. Dann muss nicht ich das machen. Mhm. Aber ich will es irgendwie trotzdem machen, weil ich finde es irgendwie cool, weil ich sehe nachher, hey, das habe ich jetzt hier angebaut. Oder? Mhm. Und auch die Regale, die du siehst, auch da habe ich immer mitgeholfen, irgendwie aufbauen.
Aber das ist das Schöne als Chef, oder? Ich kann sagen, ich pick mir auch die Sachen aus, die ich gerne mache, weil es vielleicht eben einfach Spass macht, oder?
Genau, aber die Balance ist dann wirklich sagen, dann trotzdem, hey, schau, ich kann vielleicht doch nicht alle Regale selber aufbauen. Und weil das ist eigentlich nicht wirklich, ich könnte in dieser Zeit etwas anderes machen, wo der Top-Line-Revenue würde vielleicht erhöhen, wo jetzt jemand anders nicht machen kann. Und das ist dann so der schmale Grad herausfinden, was tue ich delegieren oder was muss ich delegieren, ist einfach zu viel Zeitfrist, auch wenn ich es gerne würde machen. Oder hey, ich tue dann einfach das reduzieren, was ich gerne mache, auf so ein, ich sage jetzt mal, Minimum oder Optimum, dass ich sage, hey, das gefällt mir immer noch in dieser Menge, aber es ist nicht zu viel, dass andere Sachen High-Value-Work, wo halt der Top-Line-Revenue halt erhöht, darunter leidet. Oder? Und das ist so ein bisschen die Balance. Das ist das eine, also das Delegieren. Das andere, ich schlafe eigentlich fast immer 7 bis 8 Stunden. Also das nehme ich mir eigentlich nicht. Nein, ich schlafe mega gern, ich träume mega gern. Also das ist so, eigentlich 8 Stunden in der Regel eigentlich schon. Zu 95-98% der Fälle schlafe ich die 8 Stunden. Und manchmal gibt es halt mal 6 Stunden, aber so in der Regel nicht. Also wirklich meine 8, an die halte ich mich, weil dann kann ich auch besser performen. Und es ist halt dann schon so, durch die vielen Sachen, du hast ja dann nicht nur geschäftliche, sondern auch private Sachen, eben Frau, Haustier und so weiter, oder Kollegen und so weiter, wo du ja dann irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und ich muss da halt schon sagen, es gibt dann schon so, ich sehe jedes Jahrzehnt, zumindest in meinem Leben, jeder sieht das immer ein bisschen anders, so ein bisschen als einen gewissen Fokus.
Mhm.
Und für mich sind jetzt so die 20er, und ich bin jetzt immer noch in den 20er, so der Fokus gewesen, etwas aufbauen. Also so wirklich, wie würdest du das sagen?
Ja, eine Basis schaffen.
Genau. Also so viele Leute sehen, so das Leben ist natürlich so oder so ein Marathon, so sehe ich das auch, aber es sind verschiedene Abschnitte. Und ich sage jetzt mal, ein Business baust du mit, und ich bin sehr ein rationaler Mensch, der auf Wahrscheinlichkeiten auch agiert. Du baust in deinen 20er wohl eher, wenn du noch keine Kinder hast, eher ein Business auf, als wenn du in deinen 30er bist und schon Kinder hast. Es geht nicht darum, dass es nicht geht, wenn du Kinder hast. Die Wahrscheinlichkeit wird einfach abreduziert, weil dein Fokus auf etwas anderes gelenkt wird, zum Beispiel auf deine Kinder im Idealfall. Mhm. Oder? Und das sehe auch ich so, oder? Wenn ich jetzt vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren Kinder bekomme, dann weiss ich schon jetzt, dass der Fokus, den ich jetzt auf mein Business geben kann, nicht mehr der gleiche Fokus wird sein in dem Moment, wo ich Kinder habe. Und ich sage mal, das ist vor allem von 1 bis 10 oder bis dann, wenn sie in die Primarschule gehen. Dann fängt es wieder an, da ist wieder ein bisschen mehr Freizeit. Und das merke ich auch, ich habe schon mit vielen Vätern jetzt speziell geredet, die auch selber Unternehmer sind. Und das ist so ein bisschen die Kurve. Du hast dann wie 10 Jahre Vollfokus-Business in deinen 20ern. Dann hast du etwa, wenn du mit 30 Kindern bekommst, 10 Jahre, mehr oder weniger der Fokus ist voll auf die Kinder. Ja. Klar hast du Business noch, aber der Fokus ist voll auf die Kinder. Und dann wieder ab den 40ern, wo dann die Kinder eben so Teenager werden oder so, ja, sie haben gar keinen Bock mehr auf ihre Eltern, Pubertät, dann fängt es wieder an, du kannst den Fokus umrichten, weil die Kinder haben eh keinen Bock, sind vielleicht immer weg von daheim oder sind am Game, am PC, wollen eh nichts hören von dir. Und dann ändert sich wieder der Fokus ein bisschen mehr, wo du kannst sagen, hey, mein Kind braucht mich gerade aktuell nicht und es stört eigentlich nur, wenn ich jetzt so immer reinfunke. Okay, wenn es dann etwas will, dann kann es schon kommen, dann ist wieder gut, dann ist der Fokus da, aber und so sehe ich das ein bisschen. Und klar, das kannst du nicht zu 100% planen, aber so generell, wenn du jetzt mal einfach die breite Population anschaust, und da gehören wir alle dazu, du siehst halt die Patterns und die Wahrscheinlichkeiten. Und darum habe ich mir gesagt, die 20er ist halt der Fokus auf das, das Fundament, das du vorher gesagt hast, damit ich dann nachher auch gewisse Freiheiten definitiv
genau, und das geht es ja auch, oder? Ja, weil eine Familie ist teuer, kostet Geld und du willst ja wahrscheinlich keinen Abstrich machen in deinem Leben, oder? Du willst deinen Lifestyle weiterführen, du willst auch vielleicht eben einen Notgroschen, you never know, was passiert, ohne dass du dann nachher gerade in Panik verfallst, oder? Du brauchst ja eigentlich, und das ist ja das Ziel von dir, die finanzielle Freiheit, ermöglicht dir ja eigentlich auch ein gesundes, ausgewogenes Leben.
Also so vielleicht noch da als Ergänzung, weil viele, die jetzt da vielleicht auch zuhören werden und sagen, ja, aber hey, dann hast du deine 20er nicht gelebt und hast da voll irgendwie nur geschafft und keine Ahnung. Da muss ich halt dann schon wieder also so ein bisschen widerlegen. Erstens arbeite ich mega gerne. Also ich kann mir nicht ich
glaube, das ist fast dein Hobby auch, oder? Ja, es Spass, es macht Spass.
Ich habe all meine Hobbys zu meinem Beruf gemacht. Das ist ein Vor-, aber gleichzeitig auch ein Nachteil.
Ja.
Aber was ich wollte sagen ist, ich habe sehr vieles gemacht, wo vielleicht andere dann nicht gemacht haben. Ich bin auch trotzdem viel gereist. Ich war in den USA einen Monat, ich war in Japan einen Monat. Klar gehe ich nicht jedes Jahr einen Monat irgendwo an, aber ich habe gewisse die Länder, die ich besuchen wollte, Ägypten und so weiter, die habe ich schon besucht. Oder jetzt gar nicht, okay, vielleicht das nächste Mal Kanada oder whatever. Und es ist dann so ein bisschen, wie kann ich das sagen? Ich lebe gerne in den Extremen. Das heisst, beim Arbeiten gebe ich extrem Vollgas, geben, wenn ich in die Ferien gehe. Oder dann heisst es für mich nicht, ich gehe eine Woche oder so, ich gehe einen ganzen Monat.
Wie ist denn noch Business? Machst du noch Business? Mails lesen und so weiter, das stelle ich dann auch. Bist du auch so extrem?
Also in Japan gar nichts gemacht. Ja. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Keine Business-Mail gelesen. Also ich habe sie nur in dem, also ich habe nicht beantwortet, aber ich habe sie einfach gelesen, dass die Notification weg, also weißt du, dass das gelesen
das,
steht.
Genau, das regt mich immer auf.
Ja, und das habe ich müssen machen, aber ich habe nichts beantwortet. Ja. Ich habe erst alles nach, ich habe dann sogar einen Disclaimer gehabt, wo mir Leute dann geschrieben haben, sie automatisch haben, ich bin erst wieder dann weg, du bekommst keine Antwort. Völlig. Ich lese es vielleicht, es ist gestanden irgendwie, ich lese es vielleicht auf Englisch, aber du bekommst keine Antwort. Die Antwort kommt erst dann, wenn ich zurück bin. Ja. Und eben zum Beispiel in den USA haben wir einen Roadtrip gemacht von New York nach L.A. mit dem Auto. Japan, einen ganzen Monat gewesen, sind wir halt nicht mit dem Auto unterwegs, aber halt trotzdem Tokio, Osaka, Kyoto. Und das ist für mich dann so, eben auch da in der Ferien in dem Sinn die Extreme, einen ganzen Monat mal gehen, statt nur 2 Wochen. Die meisten gehen nur 2 Wochen. Das ist so für mich dann so wieder wie so ein... Klar, jeder sieht das anders, aber in meinen Augen, wenn ich nur 2 Wochen auf Japan würde gehen, wäre das für mich halbpatzig. Ja. Dann gehe ich lieber einen ganzen Monat, oder?
Ja, sicher.
Ich wäre auch gerne 2 Monate gegangen, aber ich habe gesagt, look, ich muss es mal testen. Kann ich einen Monat komplett weg nichts arbeiten? Funktioniert das Business noch? Das war ein bisschen ein Test auch gewesen, um zu sehen, funktioniert es delegieren ohne mich, wenn ich gar nicht dort bin.
Wie machst du das? Also, vor allem jetzt in den Social Media, jetzt, wenn wir jetzt auf dein Content-Creator-Business zurückgehen, die Leute erwarten doch von dir, oh, vom Sparkoyote muss ich doch auch mit der Woche ein Update bekommen. Ich muss ihnen etwas auf TikTok sehen. Wie machst du das? Du hast einfach alles vorproduzieren und dann schön planen.
Ja, also erstens das, Vorbereitung ist A und O. Und du hast halt natürlich ein Team, das dir bei der Veröffentlichung, beim Schnitt und so weiter hilft, beim Schedulen. Also ich nehme eigentlich nur noch den Content auf. Und alles, was eigentlich im Backend passiert, passiert über mein Team.
Okay.
Oder weil ich sage mir halt, also schneiden kann eh jemand besser als ich, Video editen, Audio editen, Bilder bearbeiten. Das kann eigentlich es gibt genug Leute, die können das tausendmal besser als ich. Das Einzige, was jemand nicht kann für mich übernehmen kann, oder noch nicht kann übernehmen kann, ist das Video aufnehmen. Ja. Bis dann irgendwie Sora AI kommt.
Genau, das kommt dann, oder? Ja. Aber deswegen bin ich auch da bei der Audiokanzlei im Studio, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, und ich habe jetzt die Leute nicht, oder ich habe keinen Bock, so Leute zu haben. Und ich habe gesagt, ich mag kein Mikrofon kaufen, ich will nicht rauskommen, ich will einfach herstehen und jemand macht mir fix fertige Files, wir müssen nur noch das aufhauen. Und ich glaube, es ist genau der Ansatz. Oder entweder hast du die Leute, oder sonst holst du die Leute, oder zahlst für das, damit eben genau sagst, du fokussierst auf das, was du kannst vor den Leuten stehen, du kannst mit Leuten reden, du kannst dich mit der Materie vertiefen und für alles andere gibt es Leute, die es besser können, oder? Oder in Zukunft Gen-AI-Tools. Mhm. Wie aktiv nutzt du solche Tools wie ChatGPT oder was
auch? Also eigentlich daily.
Daily,
also so, es ist bei uns im Geschäft so, sobald du mit einem PC schaffst, also am PC schaffst, und dann ist eigentlich so wie die Überlegung, du musst ChatGPT benutzen, weil es gibt viele Tasks, die du würdest machen, die gehen 30 Minuten, aber mit ChatGPT gehen es 10 Minuten.
Genau, das sage ich eben auch bei mir.
Und das ist so eine Grundvoraussetzung bei uns beim Arbeiten eigentlich, also auch für die Mitarbeiter. Es gibt dann natürlich, oder, also ich bin da sehr nahe bei den Entwicklungen im Sinne von, ich tue einfach recherchieren oft, oder wenn ich bin jetzt zusammen im Auto runtergefahren, ziehe ich mir Podcasts rein oder halt auch irgendwelche informative Videos, was sind gerade für neue Releases. Gemini 1.5 ist rausgekommen, munkelt über ChatGPT 4 Turbo und all das ganze Zeugs, oder? Dass ich da wirklich on the edge bin, was zumindest die öffentlich verfügbaren Informationen angeht, damit ich weiss, wenn das jetzt droppt, dann kann ich das gerade mit den Mitarbeitern weitergeben, dass wir das gerade implementieren können und sagen, hey, es gibt jetzt ein besseres Tool oder whatever. Und das sind halt solche Punkte, wo ich einfach sagt, das musst du machen, weil sonst wirst du irgendwann also outcompeted von jemandem anders, der das macht, oder? Und das ist halt wirklich also das A und O, oder? Und ich meine, was ich jetzt so in Zukunft sehe, das auch noch so als kleine Side-Note, also Apple ist jetzt ja im Gespräch mit Google wegen Gemini,
genau.
Dass sie das wollen integrieren, das Jahr sogar noch anscheinend, ihr Update, und das wäre schon sehr wild, weil dann hättest du eigentlich schon fast einen AI-Assistant auf deinem iPhone. Also ich benutze halt iPhone. Und unabhängig jetzt davon, ob das Apple oder wer auch immer jetzt das macht, ich glaube, dass man in naher Zukunft, in den nächsten 12 bis 24 Monaten, an einen Punkt kommt, wo du auf deinem PC, auf deinem Mac, auf deinem iPhone ein AI-Assistant hast, nicht wie Siri. Siri ist Gaga, ja. Oder auch Alexa ist jetzt nicht... Also ist schon ein bisschen besser, aber ist jetzt nicht...
Das ist kein Science.
Genau. Und was ich wollte einfach sagen, ist, ich glaube, wir sind so nahe dran, dass das droppt wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Dass das da sein wird. Und also ich weiss einfach, es ist Productivity Overload. Du tust dann einfach das mit dem Google-Account verknüpfen, mit dem Gmail-Postfach. Einfach halt über die Single Sign-On-Features oder über Zapier und dann irgendwelche Automationen machst. Also es ist, die Tools sind ja teilweise schon da, es fehlt nur noch so die AI-Komponenten, wo so die Rechte und den Access hat, um das auch wirklich auszuführen. Und ich glaube, das wird noch viele Leute so krass überraschen, dass man eigentlich jetzt schon, also du könntest es jetzt schon machen, aber es hat noch viele Bugs und so weiter. Es gibt schon Tools, wo du kannst zum Beispiel auch irgendwie zum Beispiel deine Amazon Prime Subscription kannst für dich canceln. Du sagst, hey, cancel mir das, dann geht's, loggt es deinen Account, aber es ist noch so teilweise Bugs oder es freest, so Sachen. Aber wenn das ausgemerzt wird, es geht nicht mehr lang, also es klingt jetzt so mega crazy, aber also zum Beispiel der Jobassistent, solange es, wenn du es digital kannst machen, dann würde es, glaube ich, in 5 Jahren nicht mehr geben.
Da bin ich eigentlich bei dir, und das ist das, was ich öppe die auch kritisiere an der Industrie, jetzt in der Finanzindustrie, die Neugier zu haben und selber mit diesen Tools zu arbeiten und schauen, wo kann sich da vielleicht etwas Relevantes entwickeln. Und das ist auch das, ich habe meine ganze Firma so stark digitalisiert, wie es geht. Deswegen kann ich auch so viel machen. Und ich sehe es auch wie du, ich habe jetzt gerade so etwas wirklich Scheiss, das hat nicht funktioniert, probiert mit Gmail, wo meine Mails dort beantwortet. Weißt du, schon nur mal löschen, was ich nicht will. Es funktioniert noch nicht gut, aber es ist schon da, es war ein Plugin gewesen. Und ich sehe es wie du, in ein paar Jahren, und ich glaube auch in den nächsten 1-2 Jahren, haben wir relevante Tools, wo wir können, wenn wir sie richtig einsetzen, unser Leben viel einfacher gestalten. Also ich denke nur schon E-Mails, wenn das ein bisschen Effizienz bekommt, oder?
Also das grosse Problem, das jetzt halt auch so traditionellere Unternehmen haben, ist auf den Datenschutz. Oder? Du kannst halt nicht ein Online-Tool benutzen und das mit Daten feeden. So, du brauchst eigentlich das Modell und du trainierst es selber drauf. Oder? Genau. Ich glaube, ist das klar noch? Die haben ja jetzt ihre Customer Care teilweise ja komplett auf AI gemünzt. Ja. Es sind, glaube ich, 500 bis 700 Arbeitsplätze, die es theoretisch eigentlich nicht mehr bräuchten. Ja. Weiss ich nicht, was sie mit denen gemacht haben oder noch machen werden, aber es ist sehr naheliegend, was wahrscheinlich passieren wird. Und auf jeden Fall, also Kundenzufriedenheit ist deutlich höher, als wenn es ein Mensch bearbeitet. Bearbeitungszeit ist viel, viel schneller. Ja. Und also, das heisst so für mich, es ist nett positiv, außer für die Mitarbeiter. Ja.
Und deswegen finde ich eben, als Unternehmer hat man auch gesehen, oder ein bisschen eine Verantwortung, dass man versucht, die Mitarbeiter abzuskillen, dass man sich auch versucht, in die nächste Geländekammer zu bringen, wo man vielleicht kann, damit sie eine Chance haben und nicht einfach irgendwo Last sind.
Ja. Also zum Beispiel, ich sage zum Beispiel auch meinen Mitarbeitern oder halt zukünftigen Mitarbeitern, hey, schau, also so herz auch tönt, aber so Gespräche haben wir auch schon gehabt. Schau, wenn dein Job in der Logistik wegrationalisiert wird durch einen Tesla-Bot oder irgendeinen anderen Bot, ich kippe dich schon, aber du musst bereit sein, etwas völlig anderes nachher machen, als jetzt einfach als Beispiel Logistik.
Genau.
Wenn der Tesla-Bot das für dich macht und es den Job einfach nicht mehr gibt, ich kippe dich schon, solange du bereit bist, dich umzumünzen, umzuschulen, in einem völlig, also wirklich, das kann dann 180 Grad Dreh sein. Wenn nicht, dann kannst du schon einem Team sein, aber dir muss bewusst sein, wenn du, also wenn der Task wegrationalisiert wird und du das nicht bereit bist, dann musst du wissen, das sage ich dann von Anfang an, dann geht es halt einfach nicht weiter, dann musst du wieder etwas anderes suchen. Aber das Problem wird dann aber sein, wenn das ich schon mache, dann hat das andere Firmen in diesem Bereich auch schon gemacht. Grösser.
Ja, klar.
Und dann hast du, also verstehst du, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen der Point. Da versuche ich dann schon ein bisschen transparent zu sein, weil ich sehe halt schon so Veränderungen und es ist natürlich ein riesiges gesellschaftliches Phänomen nachher. Also es ist dann nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch gesellschaftlich, wie geht man mit dem um? Oder? Das ist auch der Grund, warum ja OpenAI das Video-Tool Sora noch nicht veröffentlicht hat. Das haben nur einzelne gewisse Access, aber sie haben es nicht rausgerollt für alle wie ChatGPT. Warum? Weil es einfach so einen crazy Impact wird haben, weil jeder kann alles gefühlt generieren und das ist teilweise wirklich, also das ist ja hochqualitativ.
Total, also das ist extrem.
Und ich sage halt einfach nur so, wir bewegen uns in eine Zukunft, wo wirklich crazy Stuff passiert und so, ich würde jetzt behaupten, so 70-80% der Leute da haben das gar noch nicht so realisiert. Zum Beispiel mein Dad. Mhm. Ich habe ihm letztens ChatGPT gezeigt. Wir haben ihm auch einen ChatGPT Plus Account jetzt gemacht. Und er ist, also weißt du, er ist ja eine völlig andere Generation. Er ist jetzt dann bald, also wird das ja 64, also bald in ein Rente, also ist eine andere Generation. Und er hat immer so gedacht, es ist ja nur ein Computer, ein Computerprogramm und dies und jenes. Wo ich mir das alles mal so ein bisschen mehr erklärt habe, hey, schau mal, die Ergebnisse, die du da bekommst, das ist nicht fest programmiert, das wird on the go generated. Mhm. Oder? Das ist etwas völlig anderes, wo er dann Bilder generiert hat, er hat gesagt, oh shit.
Ja.
So holy shit, oder? Und das sind halt alles so Sachen, wo viele Leute, jetzt unabhängig jetzt mal vom Alter, gar noch nicht die Connection hatten. Klar, jüngere eher noch, aber wenn du sagst, hey, je älter es geht, umso mehr haben sie es nicht gecheckt. Und wir haben in der Schweiz auch eine älternde Bevölkerung.
Total, ja.
Und das ist halt so ein bisschen der Point. Oder? Und ich sehe aber auch trotzdem viele positive Möglichkeiten im Sinne von, wenn du jetzt auch ältere Leute nimmst, die jetzt vielleicht nicht so klar kommen mit digitalen Tools. In dem Moment, wo du einen AI-Assistant hast auf deinem Device, du musst nicht mehr so krass rauskommen mit dem Ding, sondern du redest einfach nur noch oder schreibst so, hey, ich will...
Genau.
Und solange das der AI-Assistant Access zu diesen Tools halt hat, macht er das für dich oder sagt, das kann ich machen, du musst nur auf OK drücken und dann wird es gemacht. Und ich glaube, das wird auch viele Leute enablen, in die digitale Welt kommen, wo sie vorher nicht haben können machen, weil sie einfach die Hürde haben, wie bediene ich das Gerät.
Ja,
und nachher ist es nur noch über die Wörter, die Sprache oder halt das Texte.
Genau. Ja, ich finde es auch. Und ich finde, glaube ich, die Neugier, die man heutzutage hat, wenn man die Neugier nicht hat, ist man irgendwann mal lost, glaube ich. Und wenn man sich eben mit diesen Themen beschäftigt, ich sage immer, never stop learning, oder? Viele Bücher lesen oder Podcasts, sich mit diesen neuen Themen auseinandersetzen. Und was du auch gerade mal im Verlauf des Gesprächs hast, wie bei der Aktie jetzt kaufen, probieren, einfach probieren, oder? Und so bleibst du, glaube ich, auch auf dieser Kurve drauf und kannst mit dieser Kurve und mit dieser Welle mitreiten, oder? Und bist eigentlich safe. Ich sage immer, du wirst nicht von Technologie ersetzt, du wirst von Menschen, die Technologie einsetzen können, ersetzt, oder?
Ja, also es ist, ich glaube, es ist immer eine Kombination aus dem. Und ich habe mich schon immer gefragt, oder? So je älter ein Mensch wird, umso festgefahrener wird er in dem, was er macht, in seinen Ansichten. Und das merke ich auch bei mir, oder? Ich bin jetzt am bald Anfang 30 in den nächsten 2-3 Jahren.
Ja, jung.
Ja, ja, natürlich. Aber weißt du, das macht einen, ich arbeite jetzt zum Beispiel auch mit Leuten, die sind 10 Jahre jünger als ich. Oder? Ja. Und das ist halt, mittlerweile ist 10 Jahre schon fast eine Generation, so rein vom Mindset, wie ja Zeit auch schnell, weißt du, so, die Trends gehen schneller. Jemand, der jetzt 20 ist, der ist wirklich Digital Native. Okay. Der ist mit dem Handy aufgewachsen, also mit dem Smartphone, nicht mit dem Handy.
Ja, ja, genau.
Ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich hatte noch so einen Sony Ericsson.
So ein Krüppel da.
Ja, wirklich, oder? Und da hast du noch über Bluetooth Musik versendet, ja, und so Sachen. Ja,
genau.
Oder so GIFs, weißt du?
Ja, das ist lustig.
Nein, was ich sagen wollte, ist, da merke ich schon, also so, okay, die haben einen völlig anderen Grundsatz im Kern, oder weil sie halt auch anders aufgewachsen sind, mit anderen Devices. Ich bin noch mit dem Gameboy aufgewachsen, sie sind mit der PlayStation 4, PlayStation 3 aufgewachsen, was völlig zwei Welten sind, oder von der Grafik und von den Möglichkeiten. Und was ich da merke, oder also, ich muss auch für das, also, wenn ich mich für gewisse Sachen, ach, denke, oh, was ist jetzt das für ein Scheiß, was die jetzt da machen? Aber das ist eben genau, also genau das, oder? Dass du tust dich eigentlich in dem Moment festfahren in dem, was du gelernt und gemacht hast, wo du eigentlich aber eigentlich willst sagen, hey, du willst dynamisch bleiben.
Weißt du, was das einfachste Rezept dazu ist? Bei mir zumindest, ich versuche das wirklich durch, ich sage nie ja, aber. Ich sage immer why not. Durch das öffnet sich das Ganze. Oder? Ich sehe nämlich auch so jung und denke mir, ich ertappe mich irgendwie, ja, das ist scheiße.
Genau.
Durch dass ich das aber versuche, mental auch im Kopf zu sagen, nein. Why not? Why not? Dann fange ich mich einfach auseinandersetzen mit dem Thema oder mit dem Verhalten. Oder muss sagen, okay, ist nice, ist vielleicht nicht für mich geeignet, aber why not? Oder? Und ich versuche überall, dass ja, aber auch in meiner Firma, es gibt kein ja, aber. Ich hasse das. Ja, aber. Weil ja, aber zerstört Fortschritt. Und why not? Und so versuche ich auch meiner Firma zu sagen, sagen immer, why not? Nehmt das Thema an, schaut es an, sind kritisch in der Analyse, macht eure Gedanken und eure Entscheidung aufgrund von einem why not statt von einem ja, aber. Das hilft mir auch sehr.
Ja, du sagst es ziemlich gut, weil das «Ja, aber» ist meistens hat einen emotionalen Grund, dass du festgefahren willst bleiben. Und das «Why not» ist eigentlich ein sehr rationaler, weil du musst nachher Research betreiben. Okay. Und dann siehst du, hey, schau, das ist wirklich so und so. Und jetzt kannst du dich aktiv, rational entscheiden, hey, ich mache das oder nicht.
Genau.
Oder das ist noch ein cooler Ansatz, ja. «Why not». Und apropos «aber», «aber» ist im Fall wirklich... Egal, also es gibt das Wort «aber» kannst du fast nie positiv verwenden.
Nein,
im Fall.
Es ist immer negativ. Ja.
Ja, es ist immer, weil es ist immer so «ja, aber», weißt du. Ja. Es ist alles gut, aber. Oder hey, der Vortrag war wirklich super gewesen, aber.
Vor allem die Schweizer, die immer ein bisschen kritisch sind, oder? Ich finde, aber zerstört so viel. Lass doch einfach mal den Flow laufen. Es ist nicht immer perfekt. Es muss nie perfekt sein. Das ist eh, wenn du 100% Perfektion hast, dann hast das ist nicht mehr rentabel. Du musst es wo einfach auch 90, 10, 80, 20 schaffen und dann fortlaufend besser werden.
Also so einfach nach dem Pareto-Prinzip.
Ja.
20% von dem, was du machst, ist 80% vom Output.
Absolut. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu ein bisschen Bitcoin. Das ist hochspannend. Und ist für dich Bitcoin ein reines Investment, also Kursspekulation? Ist es für dich ein Store of Value? Ist für dich das ein Payment-System? Oder was, wo du dich das erste Mal mit dem Bitcoin beschäftigt hast, hast du dich auch müssen mit dem Asset auseinandersetzen. Was ist jetzt so inzwischen dein Bild vom Bitcoin?
Also erst vor kurzem, also vielleicht vor einem Jahr oder zwei, so ein bisschen verstanden, zum Beispiel traditionell bisher ist also eine Währung immer unabhängig vom Transaktionsnetzwerk gewesen. Also es sind zwei Entitäten gewesen. Also du hast den Franken, aber das Banking-System, das Transaktionen ermöglicht. Aber die Währung ist nicht, also von der Bank, also es sind zwei verschiedene Sachen. Natürlich im Zusammenspiel. Und eben, ich habe vor eineinhalb, also auch vor kurzem eigentlich, erst in den letzten ein, zwei Jahren, so verstanden, so Bitcoin zum Beispiel ist beides gleichzeitig. Also es ist nie entweder oder, sondern es ist einfach beides.
Genau.
Rein vom Konzept und der Technologie, wie es aufgebaut ist. Das ist mal eins. Und das weiss, also soweit ich weiss, hat es das noch nie gegeben. Das ist so für mich auch mal so, okay, das ist jetzt etwas, was es in dieser Form noch nie gegeben bisher, zumindest so, wie wir es halt wissen heutzutage, oder? Das habe ich schon mal sehr spannend gefunden, weil du tust dann eigentlich sozusagen auch wie sagt man dem, viele so Zwischenhändler aus dem Spiel nehmen, sozusagen. Klar hast du die Leute, die meinen, logisch, die braucht es ja auch. Aber ich meine einfach, du hast ja nicht eine Bank dazwischen, nochmal das Derivat und nochmal, also verstehst du, was ich meine? Du hast halt wirklich, du
die Intermediär raus.
Genau, also so möglichst viele gehen dann automatisch weg, oder? Das habe ich erstmal spannend gefunden, das ist mal das eine. Das andere ist, du hast gefragt, eben in einer Spekulation oder ein Store of Value. Also ich muss sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel heutige Investments anschaue, nehmen wir zum Beispiel Betongold, also Immobilien. Grosse Pensionskassen investieren in Immobilien, investieren auch gewerbliche Immobilien und lassen sie frei stehen und sie gar nicht vermieten. Und sind teilweise Jahrzehnte nicht vermietet oder Jahre nicht vermietet, machen keinen Cashflow, aber sie stehen einfach nur rum und sind leer, sind wirklich wortwörtlich leer. Die machen das als Store of Value, es produziert keinen Cashflow, aber trotzdem machen sie, weil es besser ist, als Fiat, also Cash, Franken zu haben. Und das gleiche übrigens auch mit Gold, sehr ähnlich. Und wenn dann so das Argument kommt, ja, Immobilien kannst du vermieten, ja, natürlich, könntest du es potenziell, aber warum gibt es dann gross, also weißt du nicht so, da geht es nicht um ein paar Millionen, da geht es um Milliarden. Ja, ja. Warum werden aber Milliarden auf der ganzen Welt, auch in Amerika, irgendwo in L.A., oder warum gibt es Ferienhäuser, wo einmal im Jahr jemand ist eine Woche dort und sonst in 51 Wochen einfach leer stehen? Warum? Wegen Store of Value, zu einem gewissen Grad. Klar ist das für die eine Woche, aber sehr oft auch Store of Value im Hintergrundgedanken. In China übrigens ist das ja auch mega krass mit den Immobilien. Da gibt es ja so Ghost Towns und so.
Ja, ja, genau.
Und da habe ich gesagt, okay, ja, aber das ist, würde ich oder kann bei Bitcoin auch zutreffen. Und es ist gleichzeitig eben beides. Eine Währung plus ein Transaktionsnetzwerk. Und also ja, also es ist für mich ein bisschen wie alles. Spekulation letztendlich auch, weil du hast halt die ganzen Zyklen mit Bullruns und dann hast du Sell-Offs und Leute, die dann halt von beiden profitieren. Sie, also ist jetzt nicht meine Ansicht, die ich jetzt würde machen, aber es gibt Leute, die machen das sehr erfolgreich. Sie kaufen, wenn, also sie kaufen, wenn es tief steht. Beim nächsten Bullrun versuchen sie den Peak irgendwo rauszubekommen oder machen den Reverse-Sparplan, also den Endsparplan, genau, was über den Peak dann weiterverkaufen. Und dann, sobald der Drop passiert, wartet x Moment, whatever, und versuchen dann ab einem Punkt, hey, jetzt lohnt es sich wieder, tun es dann wieder in den Dollar-Cost-Average und tun es halt repeaten. Das kannst du machen oder du machst einfach permanent Sparpläne, oder? Und darum, also für mich ist es auch Spekulation, ja, weil in dem Moment, wo etwas Börse gehandelt oder einfach allgemein gehandelt werden kann, kann auch spekuliert werden automatisch. Unabhängig davon, was ich jetzt von Bitcoin halte, andere Leute werden spekulieren und dadurch wird es halt teilweise dann auch spekulativ oder in gewissen Zyklen spekulativ. Darum sehe ich es als alles sogar von diesen Sachen an. Nur die Frage ist, wenn es langfristig erfolgreich sollte werden, darf es nicht nur spekulativ sein, wie Tulpenzwiebeln zum Beispiel. Es muss auch Fundament haben, es muss nachher dann auch funktionieren und dann auch wirklich etabliert werden. Und da sehe ich jetzt Bitcoin, ist so wie, wir haben jetzt gerade den ETF gehabt, Anfangsjahr, der ist ja maximal erfolgreich.
Unglaublich krass.
Man geht davon aus, dass es noch erfolgreicher wird, weil jetzt nach und nach mehr institutionelle
ganz
Anleger
gross, können. Ganz grosse sind eben noch gar nicht
genau.
Drin, oder? Wenn die kommen, wo the fuck.
Und ich sage halt einfach, da ist jetzt, wie soll ich sagen, die alle anderen letzten Bullruns, die wir gehabt haben, sind sehr spekulativ getrieben gewesen, meiner Meinung nach. Der heutige Bullrun und vielleicht auch der nächste, wenn der fertig ist, ist mehr, wir wollen beweisen, dass das nicht nur eine spekulative Geschichte ist, sondern ein Fundament hat. Und der ETF ist jetzt eines der krönenden Argumente, aber es werden weitere Folgen, meiner Meinung nach. Sag ich jetzt irgendwann mal auch vielleicht eine 3A-Säule, die das anbietet. Also weißt,
oder dann, wenn du bei der grössten Vermögensverwaltungsbank von 1% in die strategische Asset Allocation tust, dann ist der Bitcoin für mich die Königsklasse.
Und, oder wenn jetzt zum Beispiel auch ein Land sagt, jetzt, was ist jetzt das andere Land gewesen?
El Salvador.
Ja genau, aber wenn jetzt ein anderes Land, also, das ist das falsche Wort. Aber
wir haben doch Schweiz, dessen bei.
Genau, ich meine, die hat auch Aktien, weißt du?
Ja, genau, können auch 1% Bitcoin.
Also wenn die Schweiz das macht, dann ist für mich Game Over in meinem Kopf. Dann ist es okay, krass, dann ist das, also dann ist das Beweis. Aber das gab, also ich glaube, der Bullrun, den wir jetzt haben, geht darum, man beweist, die Sache hat Hand und Fuß. Und je mehr Hand und Fuß das hat, umso mehr kommen wir weg von dieser spekulativen Ansicht. Weil eben Gold ist ja sicher auch teilweise spekulativ. Aber niemand würde jetzt sagen, Gold ist ein spekulativ. Also verstehst du, was ich meine?
Absolut, ja.
Aber
ja,
letztendlich kannst du auch Börsen haben, dann kannst du darauf spekulieren.
Ja, machen sie ja auch, gewisse.
Genau.
Oder?
Und das ist so ein bisschen mein Point, oder? Weil du hast einfach Marktteilnehmer. Und wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer denkt, das ist spekulativ, dann ist es effektiv spekulativ. Ja. Wenn aber die Mehrheit der Marktteilnehmer denkt, hey, Gold ist sicher ein Hafen, es ist Inflationsschutz, zwar nicht maximaler Renditebooster, dann ist es. Also so banal es auch tönt, oder? Es ist dann wie Marktpsychologie, Spieltheorie zu einem gewissen Grad, oder was tut die Mehrheit letztendlich, oder die Mehrheit vom Kapital, von was ist es überzeugt? Und darum bin ich eher auf dem Lager, mir beweisen, dass das Hand und Fuß hat Und es würde natürlich jetzt trotzdem noch Jahre dauern, bis sich das, weißt, weiterentwickelt. Und dahingehend bin ich dann auch eher langfristig bullisch, auch wenn es wieder, wie soll ich sagen, Korrekturen wird geben oder grössere Korrekturen, wo der Bitcoin vielleicht wieder auf 30k oder whatever runtergeht. Das wird es immer wieder geben, absolut. Aber dann gibt es wieder den nächsten Zyklus. Oder?
Langfristig, glaube ich, geht es rauf. Aber ich glaube, das ist auch noch wichtig für die Leute draußen. Mit so Kursschwankungen muss man einfach können umgehen.
Ja, ich gehe nochmal zurück auf den Anfang, haben wir über die Asset Allocation geredet. Wenn du nicht kannst mit diesen krassen Kursschwankungen umgehen und es dir extrem wehtut, dann ist wahrscheinlich deine Asset Allocation nicht an dein Risikoprofil angepasst. Dann bist du wahrscheinlich too much in Bitcoin oder whatever, wo so volatil ist. Und du müsstest deine Asset Allocation anschauen und sagen, hey, okay, krass, vielleicht sind 80% Bitcoin doch ein bisschen zu viel. Vielleicht langen 50% und die anderen 50% habe ich halt noch in andere Assets, die nicht so volatil sind, wo dann auch der Drawdown in einer schlechten Marktphase, also der Drawdown ist halt, wie weit geht es ab in einer schlechten Marktphase, dass der dann abgefedert wird, dass du halt dann über das ganze Portfolio nicht 50% im Minus bist, sondern nur noch 25% oder 30% im Minus bist und dann, okay, das habe ich verkraftet, das tut nicht so weh, aber gleichzeitig musst du dann auch sagen, wenn Bitcoin immer noch outperformen sollte, dann ist natürlich auch gegen oben raus, tust du natürlich deine Performance auch ein bisschen schmälern. Mhm. Oder wie du hast ja dann andere Assets, die ein bisschen weniger volatil sind.
Ja. Danke Thomas, dass du da bist. Danke euch draußen fürs Zuhören. Ciao.
House of Satoshi Podcast.